Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 27. Mai 2025. Die neue gedruckte Weltwoche erscheint bereits morgen Mittwoch aus Feiertags Gründen. Am Donnerstag ist nämlich Auffahrt und da erscheint keine Zeitung. Deshalb ziehen wir den Erscheinungstag vor, also nur noch einmal schlafen, dann haben Sie die Weltwoche in Ihrer ganzen Printpracht in Ihrem Briefkasten oder aber elektronisch bereits heute am Dienstagabend, so ungefähr ab 19 Uhr. Sie können die Uhr danach stellen. Ist ja hochinteressant, was derzeit weltweit passiert. Die Welt ordnet sich neu, in Europa aber macht sich Unordnung breit, beziehungsweise wird Unordnung erkennbar. Und das ist das Thema meines Referats, das ich am 16. Juni, wichtige Voranzeige, am 16. Juni, am Montag in Frankfurt halten werde. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht. Campus Frankfurt School, Saal Audimax in Frankfurt am Main. Ich freue mich. Adikesallee 32 bis 34. Bitte melden Sie sich an. Weltwoche.de/Frankfurt. Weltwoche.de/Frankfurt. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Eintritt 25 Franken. Ich werde dort versuchen, auf der Grundlage einer nüchternen Analyse nationaler Interessen die Weltlage einzuschätzen und aus meiner Sicht auch die Fehler oder Fehlentwicklungen darzulegen, die uns ja täglich zu schaffen machen, auch in unserem eigenen Leben, in der Bundesrepublik noch dringlicher und unangenehmer als in der Schweiz. Doch auch wir sind davon betroffen, von einer Politik, die eben auf der mutwilligen Verneinung, Ablehnung, Ignorierung der Interessen, der nationalen Interessen beruht. Und wichtig ist eben auch die Frage, wer bestimmt denn eigentlich die nationalen Interessen? Und warum zum Beispiel geht es einer Schweiz relativ gesehen besser als der Bundesrepublik Deutschland? Und das hat alles entscheidend, meines Erachtens, mit den nationalen Interessen zu tun, mit der Frage, wer diese Interessen bestimmt. In der Schweiz sind es nämlich die Bürger in der direkten Demokratie, die den Politikern vorschreiben, woran sie sich zu orientieren haben, nämlich an der Lebenswirklichkeit der Bürger. Während sie in Deutschland natürlich ein viel abgehobeneres politisches System haben, die Raumschiffbildung, die Glaspolitik, die da in Berlin weit abgewandt in ihrer Blase, in ihren geschlossenen Abteilungen, das macht, was den Politikern frommt. Und was in der Bundesrepublik meines Erachtens problemverschärfend hinzukommt, ist, dass jetzt da in dieser Blase, in dieser Käseglocke da, in dieser künstlichen Politkäseglocke Berlin, alles sich auf den Füßen herumsteht. Nicht nur die Politik ist dort jetzt geballt vorhanden, sondern eben auch die Medien sitzen alle in Berlin. Das war früher eben anders, als sie noch die Hauptstadt Bonn haben. Ich weiß, das ist jetzt etwas weiter Rückblick, aber damals waren eben die Medien in Hamburg oder sie waren in Berlin. Und etwas weniger noch in der geteilten Stadt, aber der Springer Verlag damals schon in Berlin. Und sie hatten eben Bonn als politische Hauptstadt. Und das Ganze hat damals mehr geatmet, es war einfach luftiger, es war nicht alles so verzentralisiert und verblockt und verfilzt da an einem Punkt. Das werden Themen sein, über die wir sprechen können. Ich freue mich sehr, wenn Sie kommen. bitte sagen Sie es weiter und bringen Sie auch Kritiker der Weltwoche um meine Person mit. Es gibt ja auch in Deutschland einige, die sich da nicht immer nur wohlwollend über mich äußern. Bringen Sie die mit, das ist immer gut, wenn man auch mit Andersdenkenden und Kritikern diskutieren kann. Und ich verspreche Ihnen, Sie haben die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Es ist ja nicht einfach nur Frontalunterricht und dann geht man nach Hause, sondern wir haben die Gelegenheit, wirklich hier auch uns auszutauschen. Was beschäftigt an Schlagzeilen? Was sind die interessanten Meldungen? Ich stelle mal ab auf unsere Homepage, auf die Weltwoche selber, die Nachrichten. Da ist ganz vorne dabei jetzt dieser bizarre Fall, dass Deutschland 600 Millionen Euro an Steuergeld verlieren könnte wegen Robert Habeck. Also diese Politiker, die können einem schon sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Und da geht es jetzt um den Fall dieser schwedischen Batteriefabrik Northvolt. Die wurde da mit staatlichen deutschen Geldern auch hochgepäppelt. Es hat Kredite gegeben, Fabriken werden gebaut. Jetzt hat die aber die Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Die Firma, ihr ist gewissermaßen der Strom, die Puste ausgegangen. Auch so ein Projekt auf dem Hochaltar dieser grünen Ideologie. Das stürzt jetzt alles ein und es vermehrt sich da, es erhebt sich jetzt der Ruf, man möge auch Politiker für solche Fehlentscheide persönlich zur Kasse bitten, haftbar machen. Ja, darauf können sie warten, bis sie schwarz werden. Das wird nie passieren. Und das ist ja genau der Grund, warum in der Schweiz man dermaßen zögert, in der EU dabei zu sein, weil eben diese EU ist so ein Gebilde der Verantwortungsvernebelung. In der EU sind ja alle für alles verantwortlich und niemand für etwas. Und je näher sie politisch an eine EU rücken, umso schwieriger wird es für den Bürger, überhaupt nur zu erkennen, wer denn eigentlich wofür zuständig ist, dass man die finanziell haftbar machen kann. Das können sie sowieso vergessen. Aber sie können es immerhin, können Sie sie ja abwählen, was man ja jetzt auch gemacht hat auf der nationalen Stufe. Aber eben in Deutschland ebenfalls, die Politiker haben zu viel Macht, vor allem auch zu viel finanzielle Macht. Und deshalb, nicht zuletzt deshalb, haben wir auch in der Schweiz die direkte Demokratie, wo dann die Kostenkontrolle vor allem auf der Gemeindestufe am stärksten ausgeprägt ist. Je höher sie im Staat steigen, desto leichtfertiger der Umgang mit dem Geld. Das sehen Sie ja auch in der Bundesrepublik zur Genüge. Dann etwas, was mich persönlich sehr beunruhigt und alarmiert. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, wird ja jetzt gefeiert, auch in der Welt und überall, für seine außenpolitischen Aktionen, wie er jetzt da mit dem Flugzeug herumhastet in der Welt und dann lässt er sich abbilden, ohne Krawatte, wie man da mit in Sorgenfalten gelegter Stirn eine Treppe runtersteigt. Und das löst dann bei vielen Leuten, vor allem bei Journalisten, das Gefühl aus, ja, hier haben wir jetzt einen handlungsfähigen Kanzler. Als ob jetzt diese Bilder irgendetwas an greifbaren oder Resultaten sichtbar machen würden. Nein, ich bin ein großer Skeptiker der außenpolitischen Wegmarken, die dieser Kanzler hinterlässt. Mich hat er noch überhaupt nicht überzeugt. Im Gegenteil, ich halte seine außenpolitischen Äußerungen für sehr, sehr problematisch. Und jetzt auch das Jüngste. Er hat an einem Europaforum eines Fernsehsenders Auskunft gegeben und gesagt, jawohl, man werde jetzt der Ukraine natürlich weiterhin die volle militärische Unterstützung zukommen lassen und auch Waffen ihnen gewähren, den Ukrainern, ohne jede Reichweitenbeschränkung, dass sie also da russisches Gelände angreifen können. Es gibt viele, die das befürworten, es gibt viele, die das richtig finden. Ich finde es falsch, weil die Ukraine hat diesen Krieg militärisch verloren. Er ist militärisch nicht zu gewinnen und es ist auch militärisch sinnlos und im Grunde nur die Gefahr verstärken, wenn jetzt da einfach an der Eskalationsschraube auch von Seiten der westlichen Unterstützer der Ukraine gedreht wird. Und das ist fahrlässig, das ist brandgefährlich und es kommt hier einfach eben ein außenpolitischer, sagen wir es etwas drastisch, ein außenpolitischer Analphabetismus zum Ausdruck. Ich frage mich einfach, ob diesen Politikern bewusst ist, dass dieser Krieg nach wie vor eskalieren kann. Der kann übergreifen. Wir reden da von einer Auseinandersetzung mit einer Atommacht. Und diese Atommacht, die ist sträflich unterschätzt worden. Man hat über Jahre, vielleicht fast Jahrzehnte, die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands in den Wind geschlagen, mit Füßen getreten, gesagt, das ist eine Regionalmacht, irrelevant, interessiert uns nicht, was ihr sagt, obwohl die Russen seit vielen, vielen Jahren immer beteuert haben, wir schlucken grummelnd die NATO-Osterweiterung, aber die Ukraine ist ein Spezialfall. Das ist kein NATO-Gebiet und daran hat man sich einfach von westlicher Seite nicht gehalten und darum hat eben der Westen, das ist richtig, hat diesen Krieg in die Ukraine auch hineingetragen und das will man nicht sehen und Politiker wie Merz, die da in ihrer absoluten Sturheit nicht einmal Spurenelemente einer Erkenntnis in diese Richtung erkennen lassen. Die sind mir einfach unheimlich und ich zweifle da an der Weisheit dieser Staatsmänner, die nichts Besseres wissen, als einfach die gleiche gescheiterte Strategie immer noch mehr durchziehen zu wollen. Der einzige Lichtblick, den ich da sehe, sind die Amerikaner. Der amerikanische Präsident Trump, der zwar auch jetzt etwas frustriert wirkt und damit einigen markigen Sprüchen, Putin sei absolutely crazy, das darf man nicht so hoch hängen. Die deutschen Medien hängen es natürlich gewaltig hoch, weil sie sich jetzt endlich auch in Trump bestätigt sehen wollen. Auch der Amerikaner hat es gemerkt. Nein, das ist einfach Ausdruck einer Frustration. Man hat eine falsche Wette gemacht. Die Russen gewinnen diesen Krieg und wenn einer den Krieg gewinnt, ja, dann zieht er es durch, bis seine Interessen hier berücksichtigt sind. Aber meines Erachtens ist Putin nicht verrückt. Er ist einfach aus russischer Sicht ein rationaler Interessenspolitiker. Ich weiß, so etwas auszusprechen ist bei uns ein Sakrileg, aber das heißt auch nicht viel, weil wir dermaßen verschobene Sichtweisen zum Teil haben und nicht erst seit diesem Ukraine-Krieg. Ich muss jetzt ja nicht in die früheren Geländekammern von Klima und Corona noch einsteigen. Nein, da fehlt einfach der realpolitische Blickwinkel auf diese Dinge. Man muss die russischen Sicherheitsinteressen ernst nehmen. Und je früher der Westen das macht und auf dieser Grundlage dann einen Kompromiss erarbeitet, natürlich auch mit eigener Stärke, ich bin nicht naiv, aber man muss diese Interessen zur Kenntnis nehmen und davon sehe ich eben überhaupt nichts. Aber eben die gute Nachricht ist, die Amerikaner sehen diese Interessen. Natürlich gibt es auch da etwas verbale Kraftmeierei, aber da geht es in die richtige Richtung meines Erachtens. Und deshalb ist die Hoffnung die, dass die Taurus-Politiker, die Eskalationspolitiker wie Merz und andere am Schluss dann von den Amerikanern doch in Schach gehalten werden, weil ohne die Amerikaner trauen sich auch die Deutschen zum Glück hier nicht weiter voran. Quoteneinbruch um 54%, ARD und ZDF verlieren bei unter 50-Jährigen über die Hälfte des Publikums. Das überrascht niemanden, zeigt auch, ja, dass eben diese Öffentlich-Rechtlichen, die sich immer rühmen, das Land zusammenzuhalten, denen schauen immer weniger Leute zu. Trump bezeichnet Putin als völlig verrückt. Moskau spricht von emotionaler Reaktion. Auch noch interessant, das ist ja ein Riesentheater, das eben um diese Aussage gemacht wird des amerikanischen Präsidenten, ist ja umgangssprachlich im Englischen nicht so bedeutsam, wie wenn man das auf Deutsch ausspricht. Es gibt ja auch diesen Smalltalk im Englischen. Deutsch klingt das dann immer etwas dröhnender und grösser. Die Russen haben da jetzt relativ cool reagiert. Freispruch für Sebastian Kurz in dieser Ibiza-Affäre. Wiener Oberlandsgericht hebt Verurteilung auf und der frühere Kanzler sieht sich rehabilitiert, obwohl es da immer noch einige Verwicklungen gibt. Allerdings schreiben Experten, also ein unmittelbares Comeback in der Politik sei da nicht zu erwarten. Dobrindt und das Ende des Familiennachzugs. Ja, die Deutschen scheinen zumindest rhetorisch ernst machen zu wollen mit der Bekämpfung der Asylmissstände. Allerdings schreiben mir Kollegen, die über die deutsch-schweizerische Grenze ziehen, dort sehen sie nichts von verschärften Kontrollen. Das wird zwar in der Politik jetzt auch als Konfliktstoff ausgetragen, aber in der Realität sehe man da noch nichts. Ein Freund von mir, der in Deutschland Deutschland lebt, hat mir geschrieben, das sei also eine Lüge, wenn die deutsche Regierung behauptet, es würde an den Grenzen strenger kontrolliert. Er habe davon noch überhaupt nichts mitbekommen. Also hier ist immer wieder in Betracht zu ziehen, dass Theorie und Praxis auseinanderklaffen können. Dann die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat in Berlin sich sorgenvoll über die Zukunft der regelbasierten internationalen Ordnung ausgesprochen. Das ist auch ein Thema, das ich dann in meinem Vortrag etwas vertiefen werde. Ja, man muss einfach sehen, dass diese sogenannte regelbasierte Ordnung von immer mehr Ländern auf der Welt als nicht ihren Interessen dienend beurteilt wird. Man sagt, ja, das ist die regelbasierte Ordnung, aber wer hat eigentlich diese Regeln gemacht? Und vor allem halten die, die die Regeln gemacht haben, sich selber an die Regeln, die sie gemacht haben, oder benutzen sie diese Regeln, um andere, beispielsweise uns, dann einfach systematisch unten zu halten? Und das ist genau die Krise, die wir jetzt haben, ein internationales System, das abgehoben ist. Wir erleben das auch auf der nationalen Stufe mit den Regierungen, die als immer abgehobener empfunden werden. Und genauso ist es mit dieser internationalen Raumschiffpolitik, mit diesem polyglotten Überfliegersyndrom in der Politik. Da ist eben die Rückkopplung in die Wirklichkeit, in die Lebenswirklichkeit der Leute nicht mehr gegeben. Und deshalb darf man sich nicht wundern, wenn eben auch ganze Staaten sich aus diesem System verabschieden, weil sie sagen, das ist einfach nur noch eine wirklich völlig entrückte, losgelöste Angelegenheit, die da nur noch den daran Beteiligten dient, also den unmittelbaren Interessen da dieser polyglotten Politikerklasse und den Mächten, die da dahinterstehen. Das ist die Situation, ein großes Thema. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt zurückstürzen in die Ära des ungebremsten Nationalismus und Faschismus, das glaube ich nicht. Wir haben es hier mit einem Korrekturprozess zu tun, einer längst fällig gewordenen Neubalancierung. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag hier auch einen Beitrag zur allgemeinen Entspannung und Entkrampfung leisten kann, denn Sie kennen mich inzwischen, ich bin kein Alarmist, ich bin auch kein Untergangsbegeisterter, wie so viele in den Medien, die geradezu eine Wollust zu empfinden scheinen, wenn da der Weltuntergang näher rücken soll, vor allem in Gestalt einer Klimakrise. Nein, ich bin da doch von einer qualifizierten, durchaus aber auch zukunftsbesorgten Zuversicht beseelt, aber immer im konstruktiven, hoffentlich Geist. Ich werde darüber jedenfalls sprechen. In Frankfurt am 16. Juni 2025, Campus Frankfurt School. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen jetzt schon einen schönen Tag. Und ja, melden Sie sich an weltwoche.de. /Frankfurt, weltwoche.de/Frankfurt. Einen schönen Tag und bis bald.